Wenn du schon mal einen Fernseher anhattest, dann bin ich ziemlich sicher, kennst du ihn. Er ist das Gesicht des Sports im deutschen Fernsehen. Und wenn du ihn bisher nur aus dem ARD-Morgenmagazin kennst, dann kennst du nur die halbe Wahrheit. Denn dieser Mann hat über Jahrzehnte hinweg nicht nur moderiert, sondern Millionen von Menschen bewegt. Und das meine ich wortwörtlich. Er ist Diplom-Sportlehrer, er ist Bestseller-Autor, Hörfunkprofi und inzwischen hat er selbst die 60 geknackt, ist also über 60 und genau das macht ihn so glaubwürdig, wenn er über Männergesundheit spricht. Über das Bauchfett, das plötzlich bleibt, über Muskelmasse, die schwindet, über Testosteron, das irgendwo leiser wird, peu à peu. Ja, und auch über die vielen kleinen Ausreden, mit denen wir Männer uns häufig selbst sabotieren, ohne es überhaupt zu merken. Gemeinsam mit einem der renommiertesten Sportwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Ingo Frohböse, hier im Podcast schon mehrmals zu Gast, hat er ein Buch geschrieben, das Klartext redet. Da geht's nicht um Alarmismus, es geht auch nicht um Männerklischees, sondern es geht um einen Gesundheitscode, der wirklich funktioniert und zwar für uns Männer. Und egal, ob du ihn schon gut kennst oder vielleicht noch nicht so gut, dieses Gespräch ist ein Blick hinter die Kulissen. Und wenn du wissen willst, warum wir Männer uns oft erst kümmern, wenn es zu spät ist und wie du es besser machen kannst, dann kannst du ganz entspannt dranbleiben und einfach weiter zuhören. Also lass uns starten. Hier kommt das Gespräch mit Peter Großmann.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er hat mal eine Forschungsarbeit zum Thema künstliche Intelligenz verfasst. Marc Maslow.
Moin Peter.
Guten Tag, hi.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie startest du in den Tag, eher sportlich oder entspannt?
Das ist abhängig von meiner momentanen Situation. Also wenn ich arbeite, Morgenmagazin technisch, stehe ich so um 1:45 morgens auf.
Dann werden die anderen von uns ins Bett gehen sozusagen.
Ja, genau. Ich treffe ja auf der Autobahn Richtung Köln von Dortmund aus relativ viele Leute, die dann von Partys zurückkommen. Ich sehe die in den Autos. Ich fahre dann zur Arbeit. Aber das ist auch nicht das Problem. Aber ich würde ungerne, glaube ich, dann meinen sportlichen Tag um 1:45 morgens beginnen. Wenn ich nicht arbeite, also wenn ich Morgenmagazin mache, sondern die anderen Dinge und ich morgens ein bisschen Zeit habe, dann beginnt mein Morgen auch erstmal entspannt, weil ich bin kein Morgensportler. Es gibt ja so verschiedene Sporttypen. Man kennt das ja von sich. Im Biorhythmus hat man einen eigenen. Und ich bin eher gerne ein Nachmittagssportler, wo einige andere immer so ein Loch fallen und sagen, nee, da könnte ich ja gar nicht. Ja, aber das ist so mein Ding. Und dann gehe ich entspannt in den Abend. Das mag ich am liebsten. So nach dem Sport in den Abend entspannt gehen. So, das mache ich schon mal. Das ist so mein Rhythmus, wenn ich über Sport nachdenke und über Arbeit und über Freizeit.
Das ist ja schon ein krasser Rhythmus, wenn du morgens um 2 aufstehst. Wann gehst du dann ins Bett?
Immer zu spät. Ich bin leider irgendwie, also ich sag mal, ich bin schon konsequent mit mir, aber ich weiß auch, dass ich eine gewisse Inkonsequenz noch verarbeiten kann, also eine halbe Stunde länger und so. Ich sag, im Sommer fällt es schwer, ist klar, so wenn es lange hell ist und du musst dann eigentlich um 7 schlafen gehen, weil du um 1 wieder aufstehst oder um 2:30, aber ich schaff's so in der Regel so um 8. 8:30, dann bleiben mir so 6 Stunden circa. Ja, das ist keine gute Schlafzeit, das weiß ich auch. Und wir haben ja ein Buch geschrieben, Ingo Frohböse und ich, über Männergesundheit. Und da spielt das eine große Rolle. Das heißt, Schlafen ist ein großes Thema. Und schlecht schlafen ist auch ein schlechtes Thema bei Männern ganz oft. Und das teile ich natürlich. Aber ich habe bisher keine gesundheitlichen Schädigungen dadurch. Also von daher konnte ich das immer ganz gut ausgleichen. Aber gesund ist es auf jeden Fall eigentlich nicht, ne? So wenig Schlaf zu haben und zu einer falschen Zeit zu schlafen.
Das ist spannend. Und ich kriege auch immer wieder die Frage von Zuhörerinnen oder Zuhörern, die eben in Schichtarbeit arbeiten oder auch in ähnlichen. Es gibt ja viele Jobs, die eben nachts stattfinden oder wo man auch schon sehr früh aufstehen muss. Insofern freue ich mich, mit dir da auch jemanden hier zu Gast zu haben, der da auch viel Praxis mitbringt. Wie sieht denn das bei dir aus? Machst du über einen längeren Zeitraum dann stabil zu dieser Uhrzeit das Morgenmagazin, sodass du dann so früh aufstehen kannst und dann wieder Phasen hast, wo du auch, sag ich mal, normal schlafen kannst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es ist eigentlich eher so ein Rhythmus, wie ihn mein Vater auch hatte, der war im Bergbau, der hat ja auch Schichtarbeit gehabt, der hatte dann Frühschicht und Nachtschicht, also da bin ich in der Familie geblieben letztendlich mit dem Morgenmagazin, auch interessant, aber habe ich noch gar nicht so richtig durchdacht, vielleicht ist das ja genetisch bei unserer Familie eingearbeitet, das kann auch sein. Okay, aber ich habe mal versucht rauszukriegen, wann ist meine beste Schlafphase? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was viele Leute gar nicht wissen. Und wenn du diese modernen Uhren hast, die ich ja eigentlich hasse, weil sie dich ja sozusagen erstens ablenken und zweitens dir Botschaften vermitteln, die ja auch nicht immer stimmen oder die dich auch ablenken von dir selbst. Aber Schlafen oder Pulsfrequenz ist was ganz Entscheidendes. Und ich habe zum Beispiel, das habe ich herausbekommen, meine Tiefschlafphase, also wo mein Puls so richtig in den Keller sackt, eigentlich zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr morgens. Wenn ich nämlich mal ausschlafen kann, sehe ich das. Und wenn ich diese Phase abkriege, bin ich morgens fit wie ein Turnschuh. Und wenn ich das nicht mache, natürlich nachts aufstehe, dann kriegst du diese Schlafphase nicht. Aber ich kriege sie ja dann danach, weil ich habe eine Woche dann natürlich wieder frei, auf jeden Fall vom Morgenmagazin, sodass ich mir dann diese schöne Schlafzeit wiederholen kann. Aber schon mal vielleicht ein kleiner Tipp. Also wenn man das mal rauskriegt, wie das für sich läuft, mit dem Schlafen und mit der Pulsfrequenz, das sieht man nämlich ganz eindeutig an so einer Uhr und das ist das wirklich Schöne an solchen Pulsuhren, dann hat man schon viel gewonnen, kann man sich so ein bisschen steuern auch und erklärt sich auch einiges dadurch.
Also zu schauen, wann ist nachts mein niedrigster Puls, das ist ja im Prinzip auch der Ruhepuls dann, meine ich.
Genau, der tiefste Punkt, der dann sozusagen erreicht wird. Und bei mir ist das so, dass ich dann teilweise so um die 50, 48, dann falle ich runter. Ich meine, es gibt Leistungssportler, die haben das immer, aber das bin ich natürlich weniger Leistungssportler mehr. Aber da merkst du ganz genau, da sackst du richtig in den Keller, da hast du deinen Tiefschlaf, da bist du ganz weg, ja, und da holst du dir sozusagen genau die Prozesse ja, die man ja braucht. Es wird ja vieles verarbeitet, vieles wieder neu regeneriert in der Nacht, was den Körper angeht und da kriegt man das dann. Wenn du nicht diesen Schlaf bekommst, dann merkst du das morgens und dann liegt es auch daran, dass genau diese Phase fehlt.
Hast du dann morgens spezielles Ritual, wenn du dann um 2 aufstehst? Du musst ja dann auch, wenn du im Studio bist und dann live on air gehst, musst dann ja performen, ne? Du kannst dann nicht verschlafen wirken. Wie machst du das?
Ich bin ja generell auch kein Nachtmensch. Das muss ich dazu sagen. Ja? Und ich bin, und das werfen mir auch viele vor, ein gut gelaunter Mensch. Und also morgens werfen mir das viele vor.
Wie kann man morgens schon so gut gelaunt
genau,
sein?
Genau, ganz schlimm manchmal. Also wenn ich aufwache, dann bin ich auch da. Und dann kannst du mit mir eigentlich auch schon ganz normal reden. Bin ich so einer, der so 2-3 Stunden braucht, um so in die Gänge zu kommen und spreche mich bitte nicht an, ich brauche erst 4 Kaffee oder so. Das habe ich nicht. Aber ich habe natürlich auch ein Ritual, ich stehe auf, nehme als erstes das Handy, Entschuldigung, dass ich das sage, aber als Journalist hat man schon mal so Sport im Sportbereich, da muss man schon mal gucken, was war abends für Spiele, wer hat die Tore geschossen, gibt es was Neues und so, das mache ich als erstes. Und dann bleibe ich noch ein bisschen liegen und dann stehe ich auf, dann mache ich mich fertig, dusche und dann zapfe ich mir einen Kaffee, einen schönen leckeren und den nehme ich mit ins Auto und dann fahre ich los. Und diesen Kaffee trinke ich dann gemütlich auf der Fahrt nach Köln in der Stunde aus. Dann habe ich sozusagen Normaltemperatur erreicht und wenn ich dann im WDR in die Redaktion gehe, bei uns im MoMA ist das auch anders, weil die Leute sind meistens alle gut drauf, weil wir sitzen ja alle in einem Boot, da kann sich ja keiner erlauben zu sagen, ich habe heute schlecht geschlafen, weil meistens haben ja alle schlecht geschlafen. Und von daher ist es eine schöne Atmosphäre, wir sitzen alle zusammen und müssen da durch. Und von daher ist das schon ganz schön. Nee, also das ist ja mein einziges Ritual, das ich habe. Aber das ziehe ich wirklich, das ist schon, ich fahre ja immer mit dem Auto, leider fährt kein Zug in der Nacht nach Köln. Wenn ich das nicht habe und einen Kaffee vergessen habe, dann fehlt mir was.
Ah, das verstehe ich gut. Ich brauche morgens auch einen Kaffee und ich stelle gerade fest, das wäre kein Job für mich. Ich bin nämlich das Umgekehrte.
Ich brauche
morgens erstmal schon 1-2 Stunden, bis ich so auf Betriebstemperatur bin. Müsste dann entsprechend früher aufstehen, dann geht's auch, aber.
Ja, oder keinem begegnen.
Ja.
In der Zeit.
Meine Frau und ich ergänzen uns da ganz gut. Auch so wie du. Die wacht morgens auf, ist sofort da, gut gelaunt. Ist schon auch ein schönes Talent.
Das stimmt. Aber das gilt eh für mich. Also ich bin jetzt irgendwie kein Pessimist, ich bin eher ein Optimist. Bei mir ist der Kaffee auch irgendwie halb voll und anstatt halb leer.
Ach, das merkt man auch, wenn man das Buch liest. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Vorher interessiert mich nochmal, Sport gehört ja bei dir zum Leben dazu. Wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, die letzten Monate, vielleicht auch das letzte halbe Jahr, gab es so einen bestimmten wirklichen Aha-Moment im Sport, entweder als du selbst gemacht hast oder vielleicht auch bei jemand anderem beobachtet?
Also eigentlich ist es ja bei mir so, dass ich, wenn ich auf einen anderen Sport gucke, also wenn ich Menschen beobachte, die Sport treiben, das ist ja auch mein Beruf, Fußball zu schauen, Leichtathletik zu gucken, im Winter die Wintersportarten und so, dann muss ich sagen, habe ich permanent Aha-Momente, weil ich es immer noch faszinierend finde, was Menschen leisten können, wenn sie wirklich Leistungssportler sind. Ne? Also was da möglich ist, dass da kaum noch Grenzen sind in der Zwischenzeit. Das ist so, das ist fast schon maschinell abläuft, was Menschen abrufen können in bestimmten Situationen. Und dann kommt mein Lieblings-Aha-Moment immer, dass man aber trotzdem merkt, dass diese physiologische Komponente, dass Menschen abrufbereit sind, also von der Leistungsfähigkeit bei 100% eigentlich oft sind, trotzdem die 100% nicht immer schaffen, weil das Mentale so eine große Rolle spielt. Ne? Das finde ich immer so faszinierend, dass du keine Sportart hast, wo ein Athlet, der nicht klar im Kopf ist und den Kopf nicht gut steuern kann, dass der nie zu den größten Athleten gehören wird, sondern dass er immer irgendwie an sich scheitert, weil er den Kopf nicht so trainiert wie den Körper. Und das finde ich immer so spannend zu sehen. Manchmal heute so eine Athletin gesehen, die bei einer Schwimm-WM hat die Gold gewonnen. Und dann sagte die hinterher nach dem Rennen, ja, das ist so interessant. Ich war sonst immer vor den Rennen wahnsinnig nervös. Und heute war ich so ruhig, da war ich ganz entspannt. Und dann habe ich gedacht, ja, guck mal, da hat sie selbst gemerkt, woran es bisher gelegen hat und warum sie jetzt Weltmeisterin geworden ist. Weil genau das brauchte sie für diesen Moment. Sie war körperlich topfit, aber der Kopf, der hat die Rolle nicht mitgespielt. Und in diesem Moment aber hat es funktioniert. Und ich glaube, das ist immer so schön, dass Menschen ja Sport treiben und dass du das sehen kannst, wie vielfältig diese Ausdrucksform dann ist. Ne?
Dieses Mentale, was du gerade betonst, ich hatte vor einigen Folgen, das muss die Folge 532 gewesen sein. weil das gerade noch nicht so lange her ist, den Hypnotherapeuten, Psychologen Ortwin Meis zu Gast, der auch viele Spitzensportler betreut, gerade in dem Thema. Und der hatte so coole Geschichten parat von Sportlern, die halt sich selbst durch ihre Psyche blockiert haben und eigentlich schon in der Lage waren, die Leistung abzurufen, und wo es dann häufig nochmal so einen anderen Ansatz braucht, finde ich total spannend. Und die Spitzenathleten, die können das, die haben es gelernt. Einige, glaube ich, auch automatisch und andere dann eben auch durch Betreuung, das dann auch abzurufen, wenn es drauf ankommt, ne? Was ja auch eine ordentliche Drucksituation sein kann. Ne?
Ja, und die Psychologen waren ja früher verpönt im Sport, im Leistungssport. Gerade im Fußball wollte man den nicht sehen. Aber das hat ja Gott sei Dank auch abgenommen. Man hat ja gemerkt, dass das eine große Rolle spielt und dass es wirklich auch eine Wirkung hat. Ne? Und bei mir ist es so, ich bin ja Diplom-Sportwissenschaftler. Eigentlich habe ich das ja auch mal studiert. Und ich musste ja im Studium, jede Sportart machen. Ne? Und das ist auch immer interessant. Wenn ich jetzt Sport gucke, habe ich so rudimentär, kann ich auch nachvollziehen, immer bei jeder Sportart, was die da gerade machen, ne? Weil ich daran gescheitert bin, ganz oft an den Kleinigkeiten dieser Sportart, und dann sehe, was die da machen und wie viel Arbeit da drin steckt, ne? in dem Tun, ne? Und wie wenig sie manchmal Öffentlichkeit bekommen und wie, dass sie kein Geld damit verdienen, sondern es nur für sich tun und mit dem Ruhm manchmal zufrieden sind und nicht davon leben können und so.
Viele kennen dich ja auch als Moderator aus dem Morgenmagazin, aus dem Radio. Du hast es schon gesagt, dein beruflicher Ursprung liegt aber im Sport. Und wie kam das eigentlich damals? Und wie kam es auch, dass du dann deinen Weg so gegangen bist?
Ich war ja immer vielfältig aufgestellt. Ich hab ja Abitur gemacht und wusste wie jeder auch heutzutage nicht, was ich machen sollte. Und heutzutage würde man dann entweder ein Jahr nach Australien gehen und nichts machen oder einen Au-pair-Job. Und ich habe damals gedacht, okay, wollte Zivildienst machen, nicht zur Bundeswehr gehen. Dann hatte ich ein bisschen Zeit zu überlegen und habe gesagt, das einzige Verbindungsglied zwischen meinem Leben davor und danach ist eben der Sport gewesen. Dann habe ich gesagt, ich studiere Sport und habe dann auf Lehramt angefangen zu studieren und parallel aber interessanterweise auch Musik gemacht. Ich bin ja irgendwie eigentlich Musiker und habe lange Jahre mit einer Band gespielt, 10 Jahre damit mein Geld verdient und nebenbei studiert und auch noch Radio gemacht schon. Da hatte ich so ein Portfolio an Skills mir erarbeitet, die mir dann aber tatsächlich geholfen haben über die Jahre, dass ich dann sozusagen damit auch weitergekommen bin. Also ich, zum Fernsehen bin ich zum Beispiel gekommen, weil ein ehemaliger Redakteur von mir die Leute im Morgenmagazin so lange genervt hat, mich ins Casting einzuladen, dass die gesagt haben, ach, dann schick den einfach mal vorbei. Ja, und die fanden gerade gut, dass ich halt keine Angst mehr hatte, weil ich habe so lange auf Bühnen gestanden in den ersten Jahren, dass ich mit Publikum hatte ich null Probleme und mit mir vor Kameras auch nicht. Das hat mir alles dann geholfen. Also ich habe so ein Grundpaket an Öffentlichkeitsarbeit mir schon erarbeitet und dann halt so Kleinigkeiten im Radio schon mal gemacht. So ist das gekommen. Und dass ich beim Fernsehen gelandet bin, das hatte ich mir auch nicht träumen lassen. Das ist alles so passiert immer. Und da bin ich jetzt schon fast 30 Jahre. Also im nächsten Jahr sind es 30 Jahre Morgenmagazin. Das ist schon eine lange Zeit in einer Sendung heutzutage bei dem schnelllebigen Geschäft. Das zeigt ja auch, was für eine Familie wir da sind, mehr oder weniger, weil da wird ja auch Wert drauf gelegt, dass sozusagen die Zuschauer das auch als Familie empfinden. Und als Familie ist natürlich, hast du gerne Leute, die du immer wieder siehst, ne? Und die dir ans Herz gewachsen sind. Und so ein bisschen so die Rolle haben wir natürlich. Und das ist ja keine Rolle, die wir spielen, sondern die ist ja auch echt. Wir mögen uns ja alle ganz gerne. Da komme ich her eigentlich. So ist das sozusagen alles ineinander gerutscht mit dem Endpunkt, in Anführungsstrichen, Morgenmagazin und die Rückkehr wieder ins Radio. Auch ein bisschen was zu machen. Musikmoderation habe ich früher schon gerne gemacht. Ich komme aus der Musik. Also irgendwie passte alles, was ich so nebenbei gemacht habe, auch für meine Jobs. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich mir so lange Zeit lassen konnte mit dem Studium. Ich habe so ungefähr, längste Student der Ruhr-Universität Bochum ever. Nee, ich habe 10 Jahre gemacht, bis ich dann tatsächlich irgendwann mein Diplom in der Tasche hatte. Wollte ich mit meinem Vater zeigen, dass ich das auch noch schaffe. Hatte ihn gefreut.
Seit 30 Jahren bist du Moderator im Morgenmagazin. Welche Emotionen verbindest du mit diesem Beruf, auch wenn du vor der Kamera stehst?
Weißt du, das ist schwer zu vermitteln, aber das ist mir gar nicht mehr bewusst. Also das ist für mich eher eine Alltäglichkeit. Und ich liebe diesen Beruf. Es gibt ja Menschen, die so eitel sind mit sich, dass sie sich gerne sehen, ne? Also das kann ich mir gut vorstellen. Also dieser Beruf ist ja mit Eitelkeiten durchsetzt. Viele Moderatorinnen und Moderatoren sind ja auch sehr eitel und man sagt ihnen auch eine gewisse Arroganz nach. Ich zum Beispiel interessiere mich gar nicht dafür, wie ich aussehe und rüberkomme. Ich bin einfach so, wie ich bin, jetzt hier und auch da, wo ich arbeite, im Radio oder im Fernsehen. Also ich bin so, wie ich bin. Und von daher habe ich überhaupt kein Problem mit der Tatsache, dass ich da in so einem Studio stehe. Und wenn du dann noch Leute um dich rum hast, die ähnlich sind, verbringst du quasi einen Morgen miteinander. Das wird das gucken sich insgesamt 6 Millionen Leute an. Ja? Und dann gehst du nach Hause und denkst, oh, wir hatten einen schönen Morgen. Ja. Dass auch die Leute einen schönen Morgen hatten, ja. ist sensationell. Aber weißt du, was ich meine? Ich arbeite nicht, mich zu sehen, um meine Eitelkeit zu streicheln, sondern weil ich das wirklich liebe, weil ich das gut finde. Mhm. Ne? Und weil ich da gerne hinfahre. Jeden Morgen seit 30 Jahren im Auto mit dem Kaffee habe ich noch nie gesagt, heute habe ich keinen Bock. Habe ich noch nie gesagt. Das ist eine Liebeserklärung, mehr oder weniger.
Ist ne? es, ja. Dann du bist der richtige Mann am richtigen Ort. Du hast halt genau deine Berufung gefunden, ne? Was für ein Instrument spielst du?
Also ich bin eigentlich Schlagzeuger. Ich sage eigentlich, weil ich habe angefangen, Schlagzeug zu spielen, in so ein paar Bands früher. Und dann habe ich in der Band, wo ich allerdings dann mit getingelt bin, 10 Jahre, da habe ich gesungen. Das wusste ich. Ich wusste gar nicht, dass es das ein Talent bei mir gibt. Das ist auch so. Es war dann eher so mittelprächtig, aber es hat gereicht für diese Band und für das, was wir gemacht haben. Und heute bin ich wieder zum Schlagzeugspielen zurückgekehrt und mache so in so 2 Bands immer noch Musik. So hobbymäßig. Und weil mit einer haben wir jetzt nochmal eine Platte gemacht. Selbst produziert natürlich, weil sonst hätte es ja keiner gemacht. Wir machen so ein 80s-Zeug, aber selbst eigenes Material und so. Aber da spiele ich noch Schlagzeug. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein Hobby von mir, immer noch Musik zu machen, weil es ist auch irgendwie gleich. Es ist kommunikativ, es ist sozial. Man verbringt mit Leuten seine Freizeit. Man ist kreativ nochmal und so und verbringt 3-4 Stunden mit Musik. Und ich liebe Musik weiterhin. Also ich höre sehr viel und verbringe sehr viel Zeit mit Musik. Wenn ich frei habe im Auto, im Garten, wenn ich sitze, läuft immer Musik bei mir.
Ich denke häufiger drüber nach. Ich habe auch im Freundeskreis einige, die Musiker sind, zum Teil auch professionell. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann denke ich immer wieder, es gibt viele Parallelen zwischen Sport oder man könnte ja auch allgemeiner sagen Bewegungskunst und Musik. Weil Singen, die Stimmbänder sind Muskeln. Also das ist ein muskulärer Anteil. Schlagzeug spielen hat viel mit Koordination zu tun. Rhythmusgefühl brauche ich auch in vielen Sportarten. Wie nimmst du das wahr, auch als Musiker? Wo siehst du Parallelen zwischen Sport und Musik?
Du hast es gerade schon ganz gut beschrieben, ne? Also ich weiß ja zum Beispiel, dass Schlagzeug spielen, du musst ja schaffen, deine Hirnhälften sozusagen, diese unterschiedlichen Hirnhälften irgendwie zusammenzubringen, sodass du mit der linken Hand andere Sachen tun kannst als mit der rechten und mit dem linken Fuß nochmal was anderes als mit dem rechten und so. Das ist ja beim Schlagzeugspielen und das ist natürlich eine wahnsinnige motorische Übung, das zu schaffen, bis du irgendwann über den Punkt raus bist. Und komplexe Sportarten, ich nenne einfach mal Golf zum Beispiel, also in der Bewegungsausführung, ja, oder Stabhochsprung oder auch der Weitsprung und so, das sind ja wahnsinnig komplexe motorische Anforderungen, die nur durch viel, viel Übung tatsächlich so automatisiert werden, dass man es dann umsetzen kann. Und das gilt für Musik natürlich auch, klar. Jeder Gitarrist muss wahnsinnig viel üben, damit er seine Finger so in den Griff kommt. Der mag muskulär in den Beinen nicht gut drauf sein, aber was der mit den Fingern machen kann, das kann dann kein anderer. Ne? So, das ist eine schöne Parallele eigentlich, da hast du recht. Ja, ja, das ist wirklich wahr. Ne? Und das ist schon faszinierend, auch da, was ein Körper rein physiologisch leisten kann. Ne? Wie fein abgestimmt Finger alleine sind, das ist ja völlig irre, ne? So, das muss man auch so sehen, was man alles mit den kleinsten Elementen anfassen kann und so. Also von daher, es gibt da wahrscheinlich echt viele Überschneidungen. Wobei ich nicht weiß, ob viele Sportler auch Musiker sind. Also, ne, oder musikalisch sind oder das so. Diese Überschneidung wüsste ich nicht, ne? So, aber generell ist die motorische Komponente ähnlich. Mhm.
Es ist einfach was, wo ich in den letzten Zeit viel immer mal reflektiert habe und was ich ganz spannend finde, dass Bewegung ja eigentlich viel größer ist als das, was wir eigentlich nur in den Sportarten sehen, sondern es geht auch, Singen ist auch Bewegung. Wie heißt eure Band?
Eine Band heißt das Norbert Jones Orchestra. Sie sind aber nur zu viert. Also ein richtiges Orchester ist es nicht. Die zweite Band heißt die Bektronauts. Das ist eine Reminiszenz an Astronauten und die Musik, die wir machen, sie ist etwas rückwärts gewandt und deswegen Bektronauts. Wir fliegen zurück in eine Zeit, die uns sehr gut gefallen hat. Und die Band, mit der ich damals unterwegs war, ein paar Platten gemacht habe und so, die hießen die Strandjungs. Das war so eine Deutsch Beach Boys Band und da haben wir viel gespielt auf Stadtfesten, in Diskotheken und so, viel im Radio auch gelaufen und so. Es war auch eine schöne Zeit, aber völlig unterschiedliche Musiken, die ich da gemacht habe übrigens oder immer noch mache, aber auch das ist ja schön, ne? Dann bleibt man frisch, man bleibt nicht in einer Ecke hängen. Es gibt ja Leute, die haben vor 40 Jahren aufgehört, Musik zu hören. Und die hören immer noch das Gleiche von vor 40 Jahren. Zu denen gehöre ich nicht. Ich bin auch irgendwie ein Fan von moderner Musik. Ich kann mich auch begeistern an Rap und an neuen Sachen, weil ich irgendwie nachvollziehen kann, wie Musik läuft. Ne? So, das ist schon schön. Und dann Melodien bleiben gute Melodien. Ein guter Groove bleibt ein guter Groove. Egal, ob aus den 80ern ist oder von 2025. Ne? Das ist einfach faszinierend, dass Musik so wirken kann weiterhin auch. Ne? Und da lasse ich mich gerne anstecken.
Das, was man online finden kann, verlinke ich für alle, die mal reinhören wollen. Das, was ihr auch veröffentlicht habt, was man vielleicht auch noch finden kann, findest du alles in den Shownotes. Du hast ein Buch geschrieben, zusammen mit Ingo Frohböse, über Männergesundheit. Titel ist Der Männergesundheitscode, lebenslang fit und voller Energie. Gibt's übrigens auch als Hörbuch für alle, die gerne Podcasts hören zum Beispiel. Auch das Buch kann man sich ganz entspannt hörend reinziehen, was ich mal toll finde, denn nicht alle Bücher gibt es als Hörbücher. Warum eigentlich dieses Buch speziell über Männergesundheit?
Ich habe ja mit Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln, habe ich ja schon, arbeite ich im MoMA ja auch zusammen, im Morgenmagazin ist er ja auch unser Experte für bestimmte Sachen und wir haben ja schon 2, 3 Buchprojekte realisiert. Wir waren immer der Meinung, wenn wir uns unterhalten haben, dass wenn wir über Männer unterhalten haben, also über uns selber eigentlich, die wir ja auch alle so Mitte 60 sind jetzt. Ingo ist jetzt 68, ich bin 62. Also wir sind in der gleichen Altersstruktur. dann redet man schon auch schon mal über so Dinge, die sich so verändern bei sich selber. Ja, das ist ja automatisch, das Alter lässt sich ja nicht aufhalten. Und es ist auch nicht immer schön, vielleicht sagen ja auch viele Leute, aber es ist einfach auch ein Prozess, und den man verstehen muss und der mit bestimmten Dingen verbunden ist, mit bestimmten Veränderungen und so. Und dann haben wir gesagt, alle reden immer über Frauen, über Kinder und so. Aber über Männer redet keiner, das ist gar nicht up to date, obwohl, und das war der Aufhänger, obwohl es ja so ist, dass Männer im Schnitt immer noch 5 Jahre eher sterben als Frauen. Was gibt es da eigentlich für Gründe? Und gibt es Möglichkeiten vielleicht zu sagen, pass auf Leute, ihr habt die Chance einzuwirken auf diese Zeit, die ihr eigentlich im Minus seid. Ihr könnt da was dran tun, sodass ihr auch euch steuern könnt ein bisschen. Und jeder Mann hat ja seine eigenen Knackpunkte und die sind gar nicht so schwierig zu verstehen. Der Mann aber selber gibt sich wenig Mühe, Gesundheit zu verstehen. Und das haben wir auch kapiert in der Recherche, dass die Männer da so ein Defizit gegenüber Frauen haben, die sich schon viel früher mit Gesundheitsthemen beschäftigen, allein dadurch, dass sie einfach früher zu Ärzten gehen, auch irgendwie mit den Frauenärzten in Kontakt kommen, viel, viel eher Verständnis für ihren Körper haben als die Männer. Und die kommen sehr spät darauf und gehen dann im Endeffekt doch nicht zum Arzt. Männer eben. Da werden wir noch drauf zurückkommen vielleicht. Aber das ist grundsätzlich der Aufhänger gewesen, warum wir gesagt haben, lass uns doch mal gucken, ob wir da was zusammenkriegen. Und als wir dann angefangen haben zu recherchieren, haben wir gesagt, ey, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Das, was wir sozusagen gelernt haben beim Schreiben dieses Buches, das sollten andere auch lesen, andere Männer. Und wenn die Männer es nicht wollen, dann sollen die Frauen das Buch kaufen und den Männern schenken. So, das hatten wir gedacht. Und das passiert hoffentlich auch gerade.
Worauf seid ihr gestoßen? Woran liegt es, dass Männer 5 Jahre früher sterben? Ist das der Grund, dass sie nicht so häufig oder erst viel zu spät zum Arzt gehen? Du schreibst ja in deinem Buch auch, Männer gehen erst zum Arzt, wenn sie Blut spucken.
Ich meine, es gibt ja gute Gründe, warum Männer nicht gerne zum Arzt gehen, weil es gibt ja so 3 Gründe. Männer haben ja keine Toleranz fürs Warten, also sind ja sehr ungeduldig ganz oft. Das heißt, Wartezeiten, wenn sie sagen, du gehst zum Arzt, du musst eine Stunde, nee, das mache ich nicht, dann mache ich lieber morgen und dann schieben sie es weiter hinaus. Das zweite ist, Männer haben Angst vor einer schlechten Diagnose. Das ist übrigens auch ein Grund, warum Männer nicht zum Arzt gehen. Also die merken schon, bei mir stimmt was nicht, aber dann gehen sie nicht zum Arzt, weil sie denken, der sagt mir das auch noch, was ja völlig verrückt ist, denn Männer ticken ja auch manchmal nicht richtig. Und dann ist auch noch ein dritten Grund, und dann der ist dann auch wieder lustig, weil die Männer dann denken, das tut weh. Also der Mann, der immer so tut, als wenn er alles im Griff hätte und der nicht weint immer noch ganz häufig, weil Emotionen nicht eine Rolle spielen, der fürchtet sich dann vor einem kleinen Schmerz oder vor einer Untersuchung, die nicht so angenehm ist. Ja, und da habe ich gedacht, das ist doch irre, dass Männer heutzutage immer noch so ticken. Das gilt zwar nicht für jeden, aber tatsächlich noch für die Allgemeinheit. Das ist ja an den Rollenbildern des Mannes, und das ist auch ein zentraler Punkt, hat sich über die Jahre tatsächlich nicht viel geändert. Gesellschaftlich gibt es Männer, die anders denken, die auch in Familien andere Rollen übernehmen plötzlich und so, die gibt es. Aber vertun wir uns nicht. Gesamtgesellschaftlich hat sich weniger verändert, als wir es denken. Ja? Weil ich bin wahrscheinlich anders mit meinen Kindern umgegangen als mein Vater oder meine Eltern mit mir. Das ist definitiv so. Aber es gibt immer noch viele, die genau so noch sind, aufgestellt sind. Der Mann kümmert sich weniger, der geht arbeiten, kommt nach Hause, die Frau geht höchstens Teilzeit arbeiten, und wenn sie dann Kinder bekommen, dann bleibt sie zu Hause und er geht weiterarbeiten. Also diese Traditionsrollen bleiben, und das prägt natürlich auch den Mann, und das prägt auch seine Sicht oder seine Probleme mit Gesundheit.
Was mache ich denn als Mann jetzt, wenn ich vielleicht diese Ängste habe und sage, ja, wird nachher was gefunden, dann gehe ich lieber nicht hin, um damit umzugehen, also um dann eine bessere Entscheidung zu treffen? Und wie machst du das eigentlich?
Das ist wirklich ein zentraler Punkt, ne? Also wie kriegt man es hin, dass Männer dann trotzdem sagen, ich gehe hin? Ja? Das hat ganz viel mit Gesundheitskompetenz zu tun. Das heißt, womit beschäftige ich mich eigentlich? Durchschnittlich, ich rede immer von durchschnittlich natürlich, logischerweise. Es gibt immer oben und unten Ausnahmen. Aber beschäftigt sich der Mann ja mit sich selber, mit seiner Gesundheit nicht. Der möchte ja eigentlich immer stabil bleiben. Der möchte immer als fit wahrgenommen werden, als agil, in jedem Moment abrufbar, alles präsentieren können und so. Und das passt ja da nicht dazu, wenn man irgendwie einen Fehler im System entdeckt. Und man drängt den Fehler im System so lange nach hinten, bis es irgendwann nicht mehr geht. Und dann schiebt die Frau einen zum Arzt. Das haben wir oft genug gelesen, auch in vielen, vielen Artikeln und Beispielen. Und dann ist er hinterher aber froh, dass er da gewesen ist, aber er ist nicht von alleine gegangen. Also die Gesundheitskompetenz, die Erfahrung mit sich selber, den Körper zu wissen, was geht in meinem Körper vor und was brauche ich eigentlich für mich, das ist bei Männern komplett nicht ausgeprägt. So, und jetzt sind wir bei mir. Ich habe, seit ich 20 bin, habe ich zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Das klingt immer schlimm, wenn man es so sagt, aber es ist eigentlich gar nicht schlimm, ne? Sondern ich habe die einfach, die sind vegetativ, die sind mal da, mal nicht da. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber das hat dazu geführt, dass ich frühzeitig mit Kardiologen zu tun hatte. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, da bin ich ganz froh drüber. Eigentlich bin ich froh über die Herzrhythmusstörung, weil es mich dazu gebracht hat, einmal jährlich zum Kardiologen zu gehen. Der dann aber auch ein Check-up macht, ein Stressecho, der sich das Herz anguckt und so weiter und so fort. Weil, das wissen die meisten Männer ja auch nicht, das kriegen sie erst mit, wenn sie plötzlich einen Herzinfarkt kriegen, die meisten Menschen weltweit und damit auch in Deutschland sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja? Wir denken alle immer über Krebs nach, aber Herz-Kreislauf ist Wahnsinn. Ja? Wie viele Menschen da sterben und worum man sich aber auch nicht kümmert. Ja? Blutdruck zum Beispiel, den merkt man ja auch nicht, wenn der zu hoch ist eine lange Zeit, ja, und so weiter. Das sind ja alles so Dinge, die man bei der normalen Untersuchung hinkriegen würde. Ne? Geht der Mann aber nicht hin. Da ich sehr viele Muttermale habe, von meiner Mutter schon geerbt, deswegen heißen die zwar nicht so, aber das ist tatsächlich so, also die Familie hatte viele, bin ich auch relativ guter Gast beim Hautarzt. Lass mich da auch jedes Jahr checken, weil der mir das empfohlen hat. Da gehe ich auch jedes Jahr hin, der hat auch schon ein paar weggeschnitten, das tut ja auch nicht weh, aber das ist, so ist es eben. Und von daher hat man schon zwei Komponenten von Vorsorgeuntersuchungen, die ich jetzt eigentlich regelmäßig gemacht habe. Womit ich dir jetzt recht gebe, ist, auch ich habe über die Darmspiegelung natürlich nachgedacht. Auch ich habe gedacht, ich muss mal zum Urologen. Das ist ja irgendwie Prostata mal gucken lassen. Ich bin jetzt 62. Freunde von mir sind an Krebs erkrankt. Da muss man schon mal auch mal überlegen, was man da selber für eine Stellung zu bezieht. Und da war ich doch auch total froh, dass meine Frau gesagt hat, pass auf, weißt du was, ich muss das doch auch machen. Wir gehen zusammen. Und dann sind wir zusammengegangen. Ist auch eine gute Möglichkeit übrigens. Finde einen guten Freund. Sprich ihn an, warst du eigentlich schon immer sowas nicht zusammen machen, komm her, dann machen sie so ein Spielchen draus, irgendwie, ne, wer hat am meisten Angst und so. Man kann sich auch Hilfe holen, so, ne? Also es gibt immer Möglichkeiten, wie man es schafft, dass man trotzdem geht und sich dann nicht so unwohl bei fühlt. Ne? Und mir war es eben meine Frau und das war auch super, dass wir es gemacht haben. War ja nichts, aber trotzdem, die Erfahrung war klasse, weil dann weiß ich, das kannst du jetzt in 5 Jahren ruhig wieder machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Worüber habe ich mir Gedanken gemacht? Warum? Ne? Und vor allen Dingen auch, weil man ja denkt, ich habe ja nichts, ich spüre ja nichts. Dann ist es ja so. Aber ganz viele Krankheiten, muss man auch sagen, tauchen natürlich erst auf, bemerkst du vorher nicht. Ja? Und dann sind, wenn sie da sind, ist es auch schon zu spät. Aber da kann man nichts dran dann tun. Das ist ja auch eine genetische Geschichte. Manchmal steckt man ja auch nicht drin und da kann man nichts machen. Aber bei vielen Sachen kann man halt was tun. Die Darmkrebsvorsorge gehört dazu. Und bei der Prostata war es ähnlich. Ich hatte einen ganz netten Kardiologen gefunden, der dann, als er die Tür aufmachte, mich erkannte. Das wusste ich aber vorher natürlich nicht. Das ist ja manchmal so, dann erkennt er mich auch noch. Ja, guck, jeden Morgen mal ziehen. Ich habe mir schon lange gedacht, warum ist der nicht mal bei mir in der Praxis? Der hat doch schon ein bestimmtes Alter. Weißt du, so im Ruhrgebiet redet man, das war echt schön. Und dann hat er die Untersuchung gemacht, da war auch alles okay. Und da gehe ich jetzt auch regelmäßig hin, alle 2 Jahre. Hat er gesagt, es reicht, wenn Sie jetzt alle 2 Jahre kommen und so. Gut. Aber eins wollte ich sagen, ganz wichtig. Und das ist auch das Credo von Ingo Froböse und von uns beiden. Es ist wichtig, dass man Vorsorgeuntersuchungen macht oder wenn man ein Check-up macht beim Arzt und so und sich mit ihm mal unterhält, worauf soll ich achten? Ne? So, wenn man einen guten Hausarzt hat, dann sollte man das tun. Aber sich abhängig zu machen von Vorsorge, von der Angst immer, habe ich was oder habe ich nichts, das ist auch nicht gut. Also ich glaube, man muss so einen Mittelweg finden. Ne? Es gibt ja viele, die gehen zum Arzt, dann haben sie die Bescheid hier bekommen, hier, es ist alles in Ordnung, dann sind die erstmal, atmen die durch. Und je näher der nächste Termin wieder im nächsten Jahr rückt, denken sie, ach, werde ich mal gucken, hoffentlich habe ich nichts und so. Und dann gehen sie hin und dann haben sie wieder nichts. Und dann, also immer dieses Wellental, ne, in das man sich begibt, wenn man ganz viele Vorsorgeuntersuchungen macht, das ist auch nicht gut. Das finde ich psychisch oder auch nicht vernünftig. Ne? Entspannt dadurch und sich nicht im Leben nur dann darauf fixieren. Das ist auch ein entscheidender Faktor.
Also das kann ich gut nachvollziehen, dass das viele, viele betrifft. Und ich mache es wie du übrigens, gehe auch einmal im Jahr zum Hautkrebsvorsorge. da habe ich auch noch eine eigene kleine Geschichte. Ich habe durch so eine Vorsorgeuntersuchung und ich bin so ganz zufällig mal auf die Idee gekommen, ach, macht ja Sinn, ich habe nämlich auch einige Muttermale, macht ja Sinn, mal diese Vorsorge zu machen. Und ich hatte das, glaube ich, 10 Jahre lag das zurück, dachte ich, ja, war schon lange nicht mehr da, ich gehe mal hin. Dann wurde ein Muttermal rausgeschnitten, die Hautärztin sagte, ja, da ist wahrscheinlich nichts, aber immer sicherheitshalber beim Rausschneiden. Und dann kam halt raus, oh, schwarzer Hautkrebs, ne? Das ist ja auch was, was man nicht merkt, wenn du zu spät bist. Es wird ganz schnell tödlich. Und da habe ich so ein Glück gehabt, dass ich die Geschichte mal wieder erzähle, einfach um zu sensibilisieren, weil es ist so einfach, einmal zur Untersuchung zu gehen. Es geht schnell, es ist nicht unangenehm. Und ich habe natürlich die Male danach, man geht dann ja eine Zeit lang häufiger zur Vorsorge, ich glaube alle halbe Jahr und nachher geht es dann wieder auf einmal im Jahr. Schon so das Mal danach, dass ich dachte, oh, hoffentlich ist da jetzt nicht noch irgendwas. Ja, und inzwischen gehe ich aber auch entspannt hin wieder. Also mach mir da keinen Stress mit. Und ich kann aber gut nachvollziehen, dass Menschen sich da dann auch reinsteigern und denken, was ist, wenn jetzt was ist. Also gut, dass du es sagst.
Auch die Psyche spielt da natürlich eine große Rolle. Aber man verliert das auch mit der Zeit. Es ist auch gut so, weil der Mensch tickt ja auch so, der möchte ja auch das vergessen. Du machst es weiterhin, aber der Akutfall ist jetzt erstmal vorbei. Aber du hast was Gutes erzählt. Das passt auch zu dieser Männerthematik. Du hast mit Hautkrebs, mit schwarzem Hautkrebs, einen Krebs, der sehr selten ist, immer noch. Also im Gegensatz zu anderen Krebsarten ist der ja selten. Der wird immer mehr durch die mehr Sonneneinstrahlung und so, die wir jetzt hier haben und so. Definitiv. Aber es ist immer noch sehr selten. Es gibt aber zum Beispiel einen Krebs, der ist bei Männern groß im Kommen weiterhin. Den kriegt wahrscheinlich auch jeder Mann irgendwann. Hier Prostatakrebs. Ja, eine der häufigsten Krebsarten beim Mann. Aber auch das ist so, ich meine, wenn du einmal deine Prostata untersuchen lässt, dann sieht der ganz genau, das ist jetzt eine vergrößerte Prostata, die gibt es ja auch, aber die muss nicht bösartig sein. Jeder Mann kriegt eine vergrößerte Prostata, je älter er wird, das ist definitiv, das kannst du gar nicht so machen. Aber wenn du einmal die Botschaft hast, guck mal hier, bei dir sieht so aus, alles in Ordnung und so, und dann kannst du es machen. Und wenn da was entdeckt wird, ist es auch frühzeitig super. Ja, da kriegst du auch ganz vieles in den Griff, ja, also muss man auch sagen. Und das ist ja eine gute Botschaft, dass man sagt, wenn du frühzeitig gehst, dann nimmst du auch die Chance mit, dass wenn was entdeckt wird, dass du damit auch keine Probleme bekommst, im Normalfall. Auch noch ein gutes Beispiel, finde ich, haben wir auch so gehabt. Sag mal, Männer gehen am häufigsten dann zum Arzt, übrigens haben wir auch herausgefunden, wenn es um ihr bestes Stück geht. Also wenn der nicht mehr funktioniert. Und das kann ja vielfältige Gründe haben. Aber das ist tatsächlich ein Grund, warum Männer dann zum Arzt gehen, weil das bedeutet für Männer was, dieses Stück. Ja, also das ist ja, gut, das ist die Männlichkeit eben. Dass er aber nicht funktioniert, liegt ja nicht daran, dass sie Viagra brauchen, die Männer, sondern dass tatsächlich andere Krankheiten dahinter stecken. Und die sind manchmal ganz einfach. Also beim Urologen zum Beispiel entdeckt man ganz häufig plötzlich Krankheiten, die ein Auslöser für diese Schwäche sind, aber eigentlich die Ursachen sind ganz andere. Das heißt, Gefäßschwierigkeiten machen sich natürlich auch irgendwie untenrum bemerkbar. Völlig klar, ja, hat Einfluss auf die Libido, der Testosteronmangel spielt auch natürlich eine ganz große Rolle. Also es gibt dann jede Menge Gründe, warum das auch unten nicht funktioniert und da entdeckt man tatsächlich auch gesundheitliche Schwächen im ganzen Körper. Ja, also das, auch das ist ja gut, wenn man dann kapiert, okay, auch wenn der was da entdeckt, ist es ja auch gut. Wenn ich meinen Blutdruck in den Griff kriege, kriege ich das auch wieder in den Griff. Also es hat so Wechselwirkungen, die man vorher gar nicht bedenkt. Ja, also nochmal, auch da ist der Tick der Mann ja ganz anders. Ja, da lässt er sich plötzlich herab, dass er dann mal zum Urologen geht und dem sagt so ganz, machen Sie mal eine Tür zu, ich möchte mal hier mal sagen, also bei mir funktioniert es nicht mehr so richtig. Ja. Und dann liegt es aber ganz einfach letztendlich an seinen Gefäßen, ne? dass die Durchblutung nicht mehr so gut funktioniert. Und das hat auch wieder andere Gründe, wenig Bewegung, Übergewicht und so weiter und so fort.
Ihr nennt ja 5 Bereiche, die für Männergesundheit entscheidend sind. Lass uns die einmal kurz durchgehen.
Wir haben ja so versucht, einen Code zu definieren. Was wäre der Gesundheitscode für Männer? Ja, was ist wichtig, woran sie denken und was sie machen sollten? Also, und dann haben wir gesagt, okay, nennen wir den Surf, also den Aufschlag. Und haben uns gesagt, das ist der Aufschlag für Männergesundheit. Wir nennen es Englisch Surf. Und da steckt ein S drin. Das S ist tatsächlich eine der wichtigsten Sachen natürlich generell. Das ist Sport und Bewegung, muss man sagen. Das muss, aber das gilt ja generell für Menschen, die älter werden, in Bewegung bleiben, Muskulatur erhalten und so weiter. Dann hat das natürlich auch eine große soziale Funktion, im Alltag mit Menschen zusammen zu sein und so weiter. Das ist das S. Das E ist die Ernährung. Ja, da geht es aber nicht nur um die Masse, sondern auch um die Qualität der Ernährung. Das ist ganz wichtig. Da geht es auch um so Fragen wie Zucker, Alkohol und so weiter. Ja? Das ist ein Ding, auf das Männer achten sollten. Dann ist es das R, was ja viele total vergessen, also Männer gerade, das R steht für bei uns für Regeneration. Das heißt, ohne Erholung, ohne Pausen ist alles nichts. Ja, Männer, die permanent hochdrehen, und dazu sind Männer ja natürlich irgendwie auch prädestiniert, allein durch das Testosteron, was uns natürlich auch immer antreibt, was uns natürlich auch ein bisschen hemmt oder hindert, bestimmte Sachen nicht zu tun, sondern Männer sind ja manchmal verrückt und tun bestimmte Sachen, die sie eigentlich nicht tun sollten, liegt aber auch am Testosteron, völlig klar, können wir auch manchmal nichts für. Aber genau da muss man aufpassen, ja, also dass man dann auch Erholungsphasen kriegt in diesem ständigen, ich muss immer was machen, ich bin der Held überall, hier und da, rechts, links, ich packe überall an. Also runterfahren, dann das V für die Vorsorge, haben wir gerade schon drüber gesprochen, also das ist ein A und O, dazu zählt natürlich auch die Gesundheitskompetenz. Also da geht es um Ärzte, um Psychologie, aber auch natürlich um die Information selber. Mal was lesen, ja, zum Beispiel auch unser Buch. Also sich mal mit sich selbst beschäftigen. Wie funktioniert der Körper überhaupt? Warum ist das so, wie es ist? Ja, warum steigt mein Blutdruck? Damit man so eine Ahnung hat, bevor man zum Arzt geht, ne? Und nicht dann denkt, ach, was, das habe ich noch nie gehört. Ach, guck mal, der Blutdruck steigt, wenn ich mich bewege. Es gibt wirklich Leute, die haben da überhaupt keine Ahnung von. Und dann ist das E am Ende eins, was mich besonders umtreibt, das ist die Einstellung. Ja, also das hat eben mit dem Rollenbild zu tun, was ich eben schon mal gedacht habe. Männer müssen auch schaffen, ihre Einstellung ein bisschen zurückzudrehen. Also wenn man das Wort Aufschlag mal nimmt, wenn der erste Aufschlag nicht funktioniert, dann gibt's eben einen zweiten Aufschlag beim Tennis. Das, ja? Und wenn der dann keinen Punkt macht, dann hat man aber auch irgendwann wieder das Aufschlagrecht. Also es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, sich wieder zu settlen, sich wieder neu einzustellen und tatsächlich auch dann zu gucken, was von dem, was ich mache, ist eigentlich richtig und falsch. Brauche ich nicht mal eine Veränderung, ne? Oder hör mal zu, wenn deine Frau dir was sagt oder deine Freunde dir spiegeln, hör mal, was ist mit dir los? Ja? Nimm mal was auf, ne, und gib mal was zu auch. Das sind so die Dinge, die uns da wichtig waren. Und das sind ja eigentlich nur fünf. Und die werden ja quasi so ein bisschen durchdefiniert in unserem Buch. Und wenn man das so ein bisschen im Griff hat, glaube ich, dann ist man einen Schritt weiter. Man kann ja nie perfekt werden. Muss auch nicht alles verändern im Alter. Ist auch Quatsch. Aber drüber nachdenken und zu gucken, wo kann ich Dinge nochmal feinjustieren. Dann ist man schon einen Schritt weiter.
Ja, du hast gesagt, im Buch sind alle fünf Bereiche nochmal gut dargestellt, sodass, da wäre auch meine Empfehlung, liest dir das einmal durch. Ich glaube, jeder von uns kann da was für sich mitnehmen, auch wenn wir die einzelnen Bereiche hier in einigen Folgen schon mal beleuchtet haben. Und mich würde jetzt interessieren, Peter, lass uns doch die fünf Bereiche mal durchgehen. Wie genau setzt du die denn für dich um? Wir hatten am Anfang schon besprochen, Sport gehört für dich auch zum Leben dazu. Also wenn du morgen ein Magazin moderierst, dann treibst du nachmittags nochmal Sport. Wie genau sieht so eine Sporteinheit aus? Was machst du da?
Also ich bin ja eigentlich vom Hause aus Fußballer gewesen und habe aber mit dem Fußballspielen aufgehört, weil viele meiner Freunde, die mit 50 nochmal meinten, sie müssten nochmal bei einem prominenten Spiel mitmachen, sich Achillessehnen gerissen haben, Oberschenkelmuskulatur abgerissen haben, habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ich möchte nicht ein Jahr auf Krücken rumlaufen. Da höre ich lieber auf mit dem Fußballspielen. So, aber das ist nur ein Randaspekt. Also ich bin Läufer gewesen und das Interessante ist, und das kann man zusammenbringen, also Sport und Regeneration, wir haben ja über das R gesprochen, also Pausen haben, ist natürlich, wenn du nachts arbeitest, komme ich oft nach Hause, dann setze ich mich ein bisschen hin, lese Zeitung, das mache ich immer noch ganz gerne, die richtige Zeitung lesen. Dann, als die Kinder noch kleiner waren, habe ich gekocht, so, habe ich eingekauft, gekocht. Und wenn dann das alles erledigt war, dann bin ich laufen gegangen. Und dann haben die Leute immer gesagt, hey, bist du bescheuert? Du kannst doch jetzt nicht laufen gehen. Du bist um Viertel vor zwei aufgestanden. Das ist totaler Stress. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist kein Stress, das ist Stressabbau. Ne? Das heißt, ich hole mich jetzt runter, ich regeneriere mich, ich justiere mich neu, ich baue Stress ab. Und das ist tatsächlich der Effekt, den ich ganz oft gehabt habe, dass ich danach irgendwie, ging es mir richtig gut. Also mir ging es vorher nicht so wahnsinnig schlecht, das meine ich nicht. Aber du wirst müde, du holst dich runter, perfekt. Also das ist zum Beispiel sowas, was ich immer noch gerne mache. Ich bin nicht ganz so oft mehr draußen, aber ich habe unten bei mir im Keller habe ich ein Ergometer, ein Fahrradergometer, ich habe ein Laufband da stehen. Also auch, ich nutze auch die Zeit, wenn es draußen regnet. Da habe ich jetzt nicht mehr so einen Bock drauf. Ich muss nicht mehr durch Gewitter und Regen laufen, sondern dann gehe ich eben aufs Fahrradergometer, nehme eine Serie mit. Ist auch ein guter Tipp im Übrigen. Wenn die Leute immer sagen, das ist so langweilig. Nee, ist überhaupt nicht langweilig. Das muss sein. Dreiviertel Stunde schön Fahrrad fahren und mit ein bisschen Speed, ein bisschen mit Intervallen. Und dann guckst du dir eine Serie an, dort 40, 45 Minuten. Perfekte Kombination, um das Ganze zusammenzubringen. Also es gibt schon Möglichkeiten, wo du dann sagen kannst, damit kann ich mich auch selber ein bisschen triggern, also ein bisschen ablenken. Aber das wäre die Regeneration. Vorsorge, haben wir schon drüber gesprochen, bin halt auch da reingerutscht in die Vorsorge, ja, und bin gedrängt worden teilweise über meine Frau, aber habe auch selber gemacht, sodass ich jetzt alle Vorsorgen, die man machen muss, wenn man oder sollte, in meinem Alter hinter mir habe. Und ich bin grundsätzlich erstmal gesund. Das ist eine schöne Aussage. Da freut man sich natürlich auch drüber. Aber ich habe ja auch schon erzählt, ich möchte mich auch nicht abhängig machen von jeder Untersuchung, von jedem Blutwert, den ich habe. Auch da ist ja viel Spielraum. Und vor allen Dingen hat man noch ein gewisses Alter. Da sind Dinge auch anders als bei 20-Jährigen. Ja, das muss man auch sagen. So, und dann die Einstellung. Das ist auch so, ich bin grundsätzlich mit mir viel milder geworden. Ne? So im Laufe der Zeit. Es hat aber auch mit der Beschäftigung mit der Materie zu tun, weil ich so viele Leute erlebt habe, die meinten, so ab dem 40. Lebensjahr müssten die nochmal Raketen zünden. Ja? Und das ist ja auch ein Teil des Buches, das sich so mit ein bisschen beschäftigt, so mit der Midlife-Crisis beim Mann zum Beispiel, die ja grundsätzlich, wo viele denken, ja, das ist ein Automatismus, was ja nicht stimmt. Der Automatismus, den es gibt, ist, dass Menschen generell auf der ganzen Welt sich in einer bestimmten Altersphase schlechter fühlen als in einer anderen. Das heißt, mit Anfang 20, mit 30 fühlst du dich anders als mit 40, 45, wenn Lebensphasen sich verändern nochmal, oder du möchtest eigentlich noch was verändern, tust es aber nicht. Das heißt, Du bist in einer anderen Lebensphase und das macht oft so eine Krise aus. Und leider sind die Männer, gehen anders mit Krisen um als Frauen. Männer arbeiten mit sich, fressen vieles in sich hinein, reden nicht mit Freunden ganz viel wie Frauen, die mit Freundinnen über Probleme auch mit ihren Männern quatschen. Das machen Männer sehr selten, mit anderen Männern über ihre Frauen quatschen und so. Und das fressen die in sich rein. Das führt dazu, dass es diese Prototypen gibt, die plötzlich morgens aus dem Haus gehen, nicht mehr wiederkommen, hier so Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, ich gehe Zigaretten holen und komme dann nicht mehr wieder. Und der ist ja auch wieder gekommen. Sondern die dann alles hinter sich lassen, von jetzt auf gleich, und keiner versteht warum. Der hat natürlich lange Zeit in sich reingefressen, nichts erzählt und so und hat dann so eine spontane Entscheidung geführt. Der kauft sich dann Porsche, kauft sich ganz moderne Klamotten und läuft dann mit der jüngeren Freundin rum. Die Zeit wird dann auch irgendwann vorbeigehen, das muss man auch sagen. Aber das ist so Midlife-Crisis. Natürlich hat der Mann auch Hormonumstellungen, auch das ist so tatsächlich, aber die sind nicht so wahnsinnig schlimm, großartig, dass man daraus Rückschlüsse ziehen kann, darauf, dass er sich im Verhalten auch verändert. Ne? Sondern eigentlich ist die Midlife-Crisis beim Mann eigentlich eine versteckte Burnout, eine versteckte kleine Depression. Und viele sagen ja auch, das braucht eigentlich eher eine Psychotherapie statt Hormontherapie bei Männern, um das Ganze wieder festzuruckeln. Das ist so eine Lebensphasenproblematik. Und auch die lässt sich in den Griff kriegen, wenn wir uns auch ein bisschen mehr öffnen würden als Männer. Wenn wir mehr reden würden, mehr zulassen würden mit uns, glaube ich, könnte man sich da viel helfen. Das wäre ja die Einstellung, die auch eine Rolle spielt bei uns. Also Dinge positiver zu sehen, zu sagen, irgendwie kleine Ziele haben auch eine große Wirkung. Mach nicht sofort den großen Wurf. Viele sagen ja sofort, ich muss dies und jenes machen. Nein, geh doch kleine Schritte an, dann gewinnst du auch das Ziel und dann kommst du zum nächsten Ziel, bevor du an dem großen Ziel sofort scheiterst. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die bei Männern wirklich extrem, extrem deutlich werden.
Gerade die von uns, die jetzt, ich sag mal, 40, 50, 60 plus sind, ist ja auch so eine Generation noch, wo dieses sich öffnen und über psychische Probleme reden oder Herausforderungen auch ein Zeichen von Schwäche ist, so, ne, was man sich da nicht eingestehen will. Ich habe so das Gefühl, dass die jüngeren Generationen da besser mit umgehen können, da auch offener sind. Ich würde ganz gerne nochmal das E-Ernährung. Wo legst du drauf Wert? Wie hältst du dich da fit?
Also man sagt ja immer, Nachtarbeit macht, glaube ich, irgendwie dick, doof und krank. Das gibt ja so diese drei Sachen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich doof geworden bin. Krank bin ich auch nicht geworden. Dick bin ich auch nicht wirklich geworden. Aber zusätzlich zu der Tatsache, dass man natürlich die Physiologie sich ein bisschen verändert, wenn man älter wird, dass sich Fette anders ansetzen als im jüngeren Alter, dass das auch ganz normal ist, dass der Stoffwechsel verlangsamt, dass all diese Dinge passieren, muss man natürlich darauf gucken, dass man mit sich selbst so ein bisschen vorsichtiger umgeht. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei mir so ein bisschen gelernt, dass ich ein bisschen weniger esse. Das ist ein großer Fehler, dass viele einfach weiter essen, so wie vorher, und sich wundern, dass es plötzlich alles am Körper klebt, was in jüngeren Jahren einfach weggegangen ist, dadurch, dass man sich mehr bewegt hat. Und dann ist natürlich so, weiß ich, wo meine Schwachstellen sind. Meine Schwachstellen sind Süßes, also Zucker ist eine absolute Schwachstelle bei mir. Das mag auch mit der Nachtarbeit zu tun haben. Dann deftig ist bei mir auch eine Schwachstelle. Du musst dir vorstellen, wenn ich nach Hause komme vom MoMA, ich bin um 14:45 aufgestanden, ich frühstücke dann nicht, weil das habe ich mir abgewöhnt. Ich gehe ja dann um 8 ins Bett, dann stehe ich auf, dann frühstücke ich nicht. Wenn ich nach Hause komme, habe ich 13 Stunden, manchmal 14 Stunden nichts gegessen. Und dann hast du so ein Gefühl, denkst du, komm hier, frühstücken ist doch jetzt Quatsch. Ne? Könntest jetzt auch schon vorne am Imbiss vorbeifahren und dir einen Döner holen. Ne? Da hast du Bock drauf dann. Also das ist manchmal so ein Fallstrick, wo ich an mir arbeiten muss, dass ich dem nicht immer nachgebe. Ja? Das ist das Zweite. Das Dritte ist natürlich Alkohol. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich bin jetzt kein Freund davon, Ingo Frohböse übrigens auch nicht, das weiß ich. Er sagt irgendwie, eigentlich darf man gar nichts mehr trinken, weil für die Gesundheit ist es absolut schädlich, ist ein Gift, fertig, abfahren, nichts mehr. Das wäre ich jetzt nicht. Ich bin schon ein Genussmensch, der auch gerne mit Freunden zusammensitzt, und dann gehört für mich auch ein Glas Wein oder so dazu. Wenn man das im Griff hat, geht das. Aber wir wissen ja alle, Alkohol ist hochkalorisch, ja, und kann natürlich, wenn du zu viel Alkohol trinkst, auch ein wesentlicher Teil deines Gewichts ausmachen oder des Zugewichts in deiner Ernährung. Also das ist schon nicht unwichtig. Und diese Punkte, die ich jetzt genannt habe, daran sieht man aber, dass wenn Menschen in der Lage wären, diese Punkte einzustellen, zu feinjustieren, weniger zu trinken, weniger Zucker zu sich zu nehmen, weniger zuckerhaltige Getränke zu sich zu nehmen, zum Beispiel auch weniger Fett zu essen, mehr mediterran zu essen. Ich meine, du weißt das alles, aber viele sind immer noch irgendwie, für die ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist ein großes Fragezeichen. Wie kriege ich das hin? Wenn du diese Sachen einfach runterdrehst, bist du schon wahnsinnig weit vorne. Du sparst am Tag 1000 Kilokalorien locker, wenn du das im Griff bekommst. Und das ist ja eine wahnsinnig hohe Summe, muss man sagen. Ne? Wenn du 1000 Kilokalorien, isst mal, geh zu McDonald's, isst einen Burger, trink eine große Cola und eine Portion Pommes mit Mayonnaise, bist du bei 1000, über 1000 sogar wahrscheinlich. Und das kapieren ja viele gar nicht. Und wenn du über 1000 sparst, dann bist du bei 7000 in der Woche. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das ginge, theoretisch. Ne? Wenn man nur ums Abnehmen denkt jetzt. Aber man sollte ja nicht nur ums Abnehmen denken, es geht ja ums Wohlfühlen trotzdem. Um mit sich selber sozusagen zu merken, ich tue mir was Gutes, wenn ich das jetzt nicht tue. Aber es ganz sein lassen, so ein Typ bin ich nicht.
Ich glaube auch, dass das für die meisten Menschen nicht funktioniert. Wenn man sich Dinge, die man eben auch aus Genuss gerne tut, sich dann komplett verbietet.
Ja.
Also ich kenne solche Menschen, für die funktioniert das, aber das ist aus meiner Wahrnehmung auch eher die Ausnahme. Wie machst du das denn? Du hast es ja so schön auch formuliert, es geht ja darum, dass du dir gut tust. Wenn du jetzt zu Hause bist und sagst, oh, gut, jetzt würde ich gerne was essen, und dann kommt so dieser Gedanke, oh, jetzt schnell hier zum Döner, das wäre geil. Was hilft dir dann dabei, etwas zu essen, von dem du dann weißt, okay, damit tue ich mir jetzt wirklich gut?
Weißt du was? Die Ernährungsgewohnheiten meiner Töchter. Die tun, weil ich wohne hier mit meinen beiden Töchtern immer noch zusammen. Die eine wohnt über mir, die andere wohnt unter mir oder unter uns. Das heißt, ich bin ja lange Jahre auch der Vaterkoch gewesen. Die Kinder waren zur Schule und ich habe gekocht. Und irgendwann fingen die natürlich an, auch vegetarisch zu werden. Vegan nicht, aber Vegetarier zu werden. Und Papa musste dann plötzlich komplett umdrehen und musste plötzlich vegetarisch kochen. Und weil ich heute noch häufig koche, für alle, fahre ich dann auch nach Hause und denke, komm her, Pasta ist auch ein schöner Mittelweg, das aber mit viel Gemüse, mit einer schönen Soße dabei, das funktioniert auch. Ja, und dann habe ich mir schon mal das Ganze weggenommen. Das hat mit Kalorien weniger zu tun. Natürlich ist das auch kalorisch, das Essen, aber es ist, hat eine andere Gesundheitsebene als das andere. Ne? Ein schönes Öl dabei. Also das, letztendlich tust du dir da besser mit. Und da bin ich ganz dankbar, dass meine Töchter mich da sozusagen als Koch immer missbraucht haben, weil ich dadurch gelernt habe, ich weiß, dass ich mir was Leckeres kochen kann, auch ohne, dass ich an der Imbissbude vorbeifahre. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, ich fahre oft nach Norddeutschland, dann ist so alle 14 Tage, dann muss es sein, dass ich mir eine Currywurst mit Pommes und Mayo esse. Das ist für mich ein absolutes Muss. Das mache ich dann aber nur einmal, alle 14 Tage. Das ist so alte Zeit, 70er Jahre, Ruhrgebiet, Pommesbude gehörte für uns natürlich als Kinder dazu. Das ist wie in Erinnerung schwelgen, wenn ich das esse. Aber das darf man ruhig auch. Ich glaube, wenn man sich bei bestimmten Sachen einschränkt, dann darf man bei anderen auch mal über die Stränge schlagen. Das weiß man ja. Aber das Schwierige ist, es im Griff zu behalten. Aber auch das funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn man einmal so einen kleinen Weg gefunden hat.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich mir so eine besondere Mahlzeit seltener gönne, also wie du jetzt sagst, zum Beispiel alle 2 Wochen, dann ist das Genussempfinden ja viel intensiver, als wenn ich jetzt jeden Tag mir eine Currywurst-Pommes gönnen würde.
Das stimmt, ja, genau. Aber was ist das beliebte Kantinenessen? Beliebteste immer noch? Currywurst-Pommes. Ja. Ich muss sagen, das sieht man auch in der Gesellschaft, dass das immer noch so ist. Ja. Und auch da sind wir ja wieder beim Mann. Es gibt ja viele Experten, die sagen, der Mann ist ja eigentlich ein Gesundheitsrisiko als solches. Ja. Und wenn man dann sieht, dass der Mann mehr Übergewicht als die Frau hat, mehr Bluthochdruck, mehr Risiko eingeht, mehr Diabetes hat, mehr Suchterfahrungen hat, mehr Risiko eingeht, habe ich schon gesagt, gerade was so Situationen im Alltagsleben angeht, mehr Unfälle baut, mehr Suizid hat, mehr Depression, mehr Burnout, dann weiß man, dass da so viele Möglichkeiten gibt, an sich zu arbeiten. Ja? Wenn man dieses Mehr an Krankheit beim Mann sieht. Und ich glaube, wenn man nur kleine Schritte macht, hat man schon ganz viel gewonnen damit. Ja, Frau Böse ist ja zum Beispiel auch, das finde ich ja zum Beispiel super, der sagt ja, nicht auf das Chassis kommt es an, sondern auf das, was drin steckt. Ja, nicht jeder, der pummelig wirkt, muss ungesund leben, sondern der kann auch tatsächlich innen topfit sein, der sieht nur nicht so aus. Ja. So kann auch jemand, der ganz dünn ist, kann total verfettet sein innen. Ne? Auch das geht ja. Ne? Also man ist ja so schnell dabei und hat so Vorurteile, auch auf was Physiognomie angeht von Menschen und so. Also letztendlich ist entscheidend, was drinnen passiert. Ne? Wenn ich fit bin, wenn meine Muskulatur funktioniert, mein Herz ist trainiert, die Gefäße sind okay, dann ist ja schon viel gewonnen. Ne? Dann kann ich auch ruhig 5-6 Kilo Übergewicht haben, die mich übrigens bei schweren Krankheiten dann auch irgendwie über Wasser halten können. Das ist ja auch bewiesen, dass wenn du schwer krank wirst und du zu wenig Gewicht hast, dass das auch für dich nicht gut ausgehen kann. Ne? Also auch da schafft man sich im Alter einen kleinen Puffer. Man kann ein bisschen zehren und ja gut. Und die Stellen, wo man es sehen kann, die sind auch eben so da. Was soll's?
Ja, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit einem Mediziner. Da ging es auch um das Thema, das im Moment auch viele beschäftigt. Also Hype-Thema würde ich fast schon sagen, der Begriff Longevity. Ja, genau. Und der sagte auch, dass das, was eher das Problem ist, wenn man es jetzt gegenüberstellt, ein paar Kilo weniger Fett oder ein leichtes Übergewicht oder eben die Muskulatur, die ja statistisch gesehen zumindest nicht nur bei Männern, eigentlich auch bei allen, aber wir reden jetzt über Männer, ab dem, ich glaube, Mitte 20 abnimmt.
Ja, genau.
Nachher immer fortschreitend, ab 40, ab 50, ab 60 dann immer mehr. Und er sagte, dass die Muskulatur zu erhalten ist, und ihr beschreibt das ja auch in dem Buch, ist einer der Schlüssel. Lass uns da nochmal drauf eingehen. Wie machst du das? Machst du auch Krafttraining?
Also dafür, weil ich habe ja immer erzählt, dass ich relativ häufig auch Fahrrad fahre, machst du natürlich viel für die Oberschenkel, für die Beinmuskulatur schon ordentlich was. Und für den Oberkörper habe ich so einen Stab, wo Bänder dran sind. Das heißt, so ein, ne, Und das ist eine ganz gute Methode, weil du dir das selber so einstellen kannst, dann die Zugkraft irgendwie dir selber einstellen kannst für dich. Und da mache ich halt viel für den Oberkörper. Ich habe mir so angewöhnt, dass ich tatsächlich so dreimal die Woche was mache. Manchmal mache ich einfach nur ein paar Liegestützen. Ich verändere das so gerade, wie ich auch Lust habe. Bin ja jetzt nicht so dogmatisch, dass ich immer die gleichen Programme mache. Aber es dauert nicht mehr als 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann mache ich natürlich auch noch Folgendes. Ich habe hier einen Garten. Ich bin viel draußen. Ich hebe Holz mal durch die Gegend. Das heißt, man muss ja auch im Alltag so ein bisschen körperlich aktiv bleiben. Ich schleppe auch schon mal irgendwie eine große Kiste die Treppe hoch oder so. Viele vergessen ja, dass der Alltag als Bewegungselement eine große, wichtige Rolle spielt immer noch. Ne? Das heißt, viele lagern ja auch den Sport aus, ja, so aus ihrem Leben. Also wenn ich zum Sport gehe, ins Studio, dann mache ich Sport. Wenn ich nach Hause komme, mache ich nichts mehr. So, ne? Und ich glaube, das ist ja komplett falsch, weil du kannst ja auch im Alltag viel machen, damit du halt dir deine Bewegung schaffst und Muskelarbeit, Treppen steigen, diese ganze ist ja so einfach eigentlich, ne? So, aber du bist ja dann so träge, weil du sagst, ich war ja gestern schon im Fitnessstudio. Das ist auch so eine Mentalitätsfrage geworden. Finde ich auch ganz spannend. Also gerade in so meinem Altersumfeld, die das dann so auslagern, die gehen trainieren. Aber wenn sie zurückkommen, ist nichts mehr. Find ich eigentlich blöd.
Ja, es ist schon eine spannende Denkweise, auch wenn man das mal so reflektiert. Ne? Also ich sag mal, man kann es auch übertreiben, jetzt vom Bildlichen her. Ich fahre mit dem Auto ins Fitnessstudio, dann mit dem Fahrstuhl hoch in den dritten Stock, wo das Fitnessstudio ist. Dann mache ich da meinen Sport, fahre wieder mit dem Fahrstuhl runter, auch wenn ich die Treppe nehmen könnte, und fahre wieder mit dem Auto nach Hause.
Aber du hast völlig recht, genau so ist das. Ja, ja.
Ja, und ich hatte auch schon Gäste hier, zum Beispiel den Professor Sven Völpel, der ist echt topfit. Der hat auch schon die 50 überschritten. Und er nennt das, was er macht, immer Null-Fitness. Also der geht halt gar nicht ins Fitnessstudio und baut das alles so in seinen Alltag ein. Ne? Der hat halt in seiner Küche irgendwie eine Klimmzugstange hängen, dann schnappt er sich seine Kinder, sprintet mit denen zur Schule und so, baut das halt spielerisch ein und hat dann wahrscheinlich über einen Tag verteilt seine 1 Stunden Training mit drin, ne? Ohne dass er halt einmal ins Gym gehen muss.
Wahnsinn, ja. Und deswegen muss man, glaube ich, auch lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das geht um die Gesundheitskompetenz. Da kann man ja auch irgendwie, man kann auch aus dem Stuhl aufstehen. Wenn man so niedrigschwellig, ja, viele machen das ja auch gar nicht mehr, einfach sich hochdrücken, ja. Viele stützen sich ja irgendwie in der Zwischenzeit schon ab und so. Also es gibt da so Kleinigkeiten, in denen man merkt, wie man sich so mit so Hilfsmitteln versucht, auch die Bewegung abzugewöhnen, generell, ne? Also das ist schon interessant und da ist ja viel möglich. Aber man muss es den Leuten auch zeigen und ihnen den Wert auch vermitteln. Und wer macht das? Ne? Also Ärzte haben die Zeit dafür nicht. Die sagen, ja, sie müssen abnehmen, sie müssen sich bewegen. Jetzt kommt auch schon der nächste Patient. Sie müssen jetzt aber rausgehen. Und dann steht er da und denkt, ja, aber wie mache ich es denn jetzt? Es ist nicht so einfach, glaube ich. Aber es ist einfach, es zu verstehen, glaube ich. Und das müsste man schaffen.
Ja, sobald du es verstanden hast, fallen dir auch, meine These, auch Dinge auf in deinem Alltag,
genau,
wo du kleine Änderungen machen kannst. Ja. Allein das, was du eben sagtest, beim Aufstehen nicht die Hände benutzen, egal ob ich jetzt vom Stuhl aufstehe, genau, oder vom Boden zum Beispiel, wenn ich auf dem Boden sitze oder liege, wie komme ich hoch, ohne die Hände zu verwenden? Ist auch eine spannende Frage. Das ist zum Beispiel was ich versuche, wenn ich vom Boden jetzt hochkomme, dass ich bewusst, manchmal denke ich nicht dran und denke, ja, Mist, also wieder abgestützt. Aber wie komme ich denn hoch, ohne meine Hände zu benutzen? Ja, ja. Und auch das ist dann quasi so eine Mikrotrainingseinheit, aber das summiert sich halt, ne?
Genau, ich glaube, und das ist der Effekt dabei, dass es sich summiert. Meine Frau hat eine Tante, die ist 94. Die lebt in ihrer eigenen Wohnung. Die hat natürlich das große Glück, dass sie von Krankheiten eher verschont geblieben ist. Aber die lebt deswegen noch allein in ihrer Wohnung, weil sie körperlich aktiv ist. Die geht noch einkaufen, die geht raus, die geht die Treppen rauf und runter. Also irgendwann natürlich ist es endlich, ist ja völlig klar. Aber wenn ich 94 werde und gehe noch selber einkaufen und Treppen rauf und runter, dann muss ich einiges richtig gemacht haben im Leben. Oder eine wahnsinnig gute Genetik haben, wobei das nicht alleine reicht, muss man auch sagen. Und das zeigt alleine, dass wenn du Aktivität in dein Leben einarbeitest, dann zeigt dir das auch eine Perspektive. Dann kannst du auch länger motorisch selbstständig bleiben, auch wenn du älter wirst. Weil das droht uns ja tatsächlich allen. Und das ist ja auch irgendwie eine Perspektive. Das heißt, wenn du vergisst, mit dir selbst zu arbeiten, Muskeltraining zu machen, dich zu bewegen, dann wirst du den Preis dafür bezahlen. Das möchte zwar keiner und sagt, naja, wird es schon nicht so schlimm werden, aber wenn es dann soweit ist, kriegst du es nicht mehr gedreht. Obwohl du in jedem Alter noch anfangen kannst. Aber ich glaube, die Motivation wird ja immer schwieriger, plötzlich wieder anzufangen, was zu tun. Also ich glaube, das ist so eine Verständnisfrage. Und ich bin ja grundsätzlich für ein Schulfach Gesundheit, aber mit einem praktischen Teil auch, Sportunterricht wird ja immer ausgegliedert, Sport und dann Ernährung und so. Es wird ja alles so separiert bearbeitet. Ich glaube, dass es so eine Art Gesundheitskompetenz-Schulfach geben sollte, wo man dann lernt, was ist wichtig, wie kann ich mich fit halten und das von Anfang an, Ende Grundschule, in den weiterführenden Schulen, dass du damit reinwächst, dass du nicht plötzlich wie so ein Kai aus der Kiste mit Dingen konfrontiert wirst, die du noch nie gehört hast. Nee, du musst das ständig hören. Dann erst bleibt es bei dir im Kopf und du wirst es verinnerlichen. Ne? Aber das passiert in unserem System auch nicht. Ne? Da wird es so abgeschoben, dass der Arzt schickt einen dann zum Training in den Physio und dann, wenn du da fertig bist, lassen sie wieder alleine, dann musst du wieder gucken. Also es ist ja irgendwie interessant. Ne? Es wird ja immer so ausgelagert, von rechts nach links und dann irgendwann sitzen die Menschen wieder zu Hause und jetzt hat die ständig einer was mit mir gemacht, jetzt macht keiner mehr was mit mir. Also auch blöd. So, ne? Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut.
Ne? Es ist so interessant. Ja. Und das müsste von vornherein gemacht werden. Und da hat Ingo Frohböse, der hat einen Verein gegründet, wo er mit Sportlehrern, mit Ernährungsexperten in Schulen geht, betreut 13 Schulen und versucht sozusagen da so Modelle zu schaffen, dass man das mal anders machen kann. Dass Kinder quasi ganz normal mit diesen Themengebieten aufwachsen, ja, zumal sie ja von zu Hause ganz oft diese Themengebiete auch nicht mitbekommen. Ne? Das ist ja auch leider so. Und das finde ich eine tolle Sache und da unterstütze ich das auch komplett. Weil ich merke auch, wie wenig Ahnung und wie wenig Zugang existiert schon im frühen Alter. Und warum sollen wir es dann haben, wenn wir es früher nicht bekommen haben? Ne?
Diesen Verein verlinke ich auch nochmal für alle, die sich damit beschäftigen wollen. Ich werde mir das auch mal angucken. Ich finde das eine tolle, tolle Initiative. Lass uns doch mal über das Thema Humor sprechen im Zusammenhang mit Männergesundheit. Auch das, glaube ich, trifft ja auch deine Persönlichkeit ganz gut. Strahlst positive Emotionen aus. Welche Rolle spielt für dich auch ganz bewusst Humor im Zusammenhang mit Männergesundheit?
Ja, also generell ist Humor ja nicht so weit verbreitet gesellschaftlich. Mir liegt das nahe. Ich bin sehr, sehr im Ruhrgebiet aufgewachsen. Da hat man sehr derben Humor. Da macht man das gerne. Man floppt sich gerne an und flachst dann zurück und so. Da bin ich mit aufgewachsen. Von daher finde ich das schon immer ganz gut. Aber generell ist so Lachen über sich selber oder auch mal irgendwie auch mal über Dinge lachen, die man falsch gemacht hat und so. Man heutzutage ist es ja wie ganz wichtig, immer alles richtig zu machen. Ne? Also dass man auch mal was falsch machen kann, dass man darüber schmunzeln kann, dass man was falsch macht. Nicht darüber ärgert, sondern dass man darüber schmunzeln kann. Das fehlt mir in der Gesellschaft generell, finde ich, so ein bisschen. Weil ich finde, wir sind alle viel zu ernst geworden. Ne? Das machen natürlich auch die ernsten Themen. Ich verstehe das ja auch. Aber gerade deswegen musst du halt so ein Gegengewicht versuchen zu schaffen. Du musst erst wenn Leute wieder entspannter werden, können sie auch gut nachdenken über die Problematiken dieser Welt. Ne? Also wenn sie eingezwängt sind in ihren Ängsten, ist das echt wirklich schwer. Großes Ziel, aber auch ein anderes Thema ein bisschen. Aber trifft natürlich auch den Humor. Und Männergesundheit und Humor, es gibt ja viele Comedians oder auch Frauen, die Comedy machen, die sich gerne mal über Männer lustig machen. Ne? So, ich meine, Mario Barth macht sich über die Frau lustig immer im Bezug zu sich selber, über seine Freundin, die ja irgendwie, und alles lachen immer darüber. Es gibt aber den umgekehrten Fall natürlich auch. Und diese Spiegelung von uns selber, wenn man die mal so zulässt und auch darüber lachen kann, da ist der erste Schritt zur Veränderung getan. Ne? Wenn wir es zulassen, dass wir uns auch mal spiegeln mit unseren mit unseren Stärken oder auch Schwächen, die wir haben, dann kommen wir schon weiter. Und ich habe ja gerade auch erzählt, warum nicht einfach mal einen guten Freund nehmen und wir gehen jetzt zusammen zur Darmspiegelung und dann kann man zusammen auch mal flachsen, wie man das wohl empfindet oder wie das wohl abgehen wird und wie man sich dann hinterher im Aufwachraum trifft und so. Weißt du, das sollte ja auch so sein. Ne? Also das Thema Arzt und Vorsorge, das ist auch immer so schwer. Das wird immer so, da ist so ein Gewicht drauf. Und allein das macht das schon wieder problematisch. Ne? Du sitzt ja schon davor vor dem Arztzimmer und fängst ja schon an zu zittern, bevor die Untersuchung ist, weil allein die Atmosphäre ja so komisch ist. Ne? Ich liebe zum Beispiel Arztpraxen, die es in der Zwischenzeit gibt, wo das so ganz normal ist, wo du denkst, du bist in einem Wohnzimmer, das ist jetzt nicht mehr so, da ist die Schwere dann so gleich weg. Ne? So, es riecht nicht nach diesem Desinfektionsmittel. Na gut, die müssen ja auch sein, verstehe ich auch. Also Humor finde ich total wichtig, sich auch über sich selber lachen zu können und damit auch das Ding anzunehmen. Was damit zusammenhängt auch, ist das Messen gegeneinander. Der Mann mag ja auch sehr gerne immer eine Challenge bauen. Also gegen jemanden, komm hier, lass es mal laufen, guck mal, wer schneller ist und so. Guck mal hier, mein Puls ist aber niedriger als deiner und so. Männer mögen das ja anscheinend, ist aber kompletter Quatsch. Aber wenn man darüber auch mal lachen kann, so, und das einfach mal so nehmen kann und diese Challenge vielleicht mal anders aufbaut und so, das wäre auch schön. Also, aber das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Das ist ja, wenn vier Männer zusammen sind und treiben Sport, da geht's ja nur eigentlich im Prinzip darum, wer ist besser in bestimmten Sachen als der andere. Das ist ja so.
Ja, das ist schon viel diese Rangelei, ne? Ich glaube auch, dass das irgendwo, so ein bisschen spielerische, freundschaftliche Statusspielchen. Ich denke immer, solange das dir hilft, dich anzutreiben, sich zu motivieren auf eine positive Art und Weise, ist auch cool.
Da hast du recht. Da hast du recht. Ja, das stimmt. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst sozusagen das machen, du musst gewinnen, du musst am besten Erster sein oder so, dann wird es natürlich schon problematisch. Dann setzt du dich natürlich einen kompletten Stress aus immer wieder. Und das macht ja diese Mentalität auch. Da kommst du ja nicht mehr runter. Ne? Da bist du ständig irgendwie am Limit und hast immer irgendwie diesen Vergleichsmodus. Ne? Den brauchst du ja einfach nicht mehr. Irgendwann muss man davon weg. Weil dann erst entspannst du mit dir selber und dann erst findest du neue Wege.
Ist jetzt auch ungewohnt, ne? Du bist ja sonst eher der interviewt, oder?
Ja, das stimmt. Also ich musste auch diese Rolle ein bisschen annehmen. Du hast völlig recht. Ja, ich mache das aber total gerne, weil ich dann auch merke, wie das ist, wenn man interviewt wird. Das ist ja auch eine gute Erfahrung, ne? So dann in dem Moment auch irgendwie zu reagieren, sage ich jetzt das Richtige, kriege ich das geordnet? So, ne? Ich hab durch diese Arbeit auf der anderen Seite interessanterweise auch gelernt zu verstehen, warum die andere Seite manchmal Schwierigkeiten hat. Wenn ich zum Beispiel als Interviewer eine Frage falsch stelle oder der versteht die Frage gar nicht, weil ich sie schlecht formuliert habe oder so, ne? Habe ich früher mal gedacht, was ist das denn? So. Aber ich glaube, das ist ein schöner Erfahrungsschatz, ne? Wenn man dann, und außerdem bin ich eigentlich, obwohl, man muss es sagen, man hat ja den Eindruck, wenn man im Fernsehen arbeitet und dann auch redet, man würde immer reden. Ich bin eigentlich jemand, das merkt man jetzt auch nicht, der eigentlich wenig redet. Der gerne auch mal still ist. Wenn ich auf die Party gehe zum Beispiel und mit meiner Frau unterwegs bin und so, dann wundern sich die Leute manchmal und sagen, was ist mit deinem Mann denn los? Er ist doch beim Fernsehen. Da redet er gar nicht, erzählt er gar nichts und so. Ne? Ich bin aber auch ganz echt froh, wenn ich mal zuhören kann, wenn ich mal einfach mal mich nicht produzieren muss, wenn ich, ne, so, wenn ich so ganz entspannt mal jemand anderen Ohr und mal ein Gespräch kriege, was ich so nie kriege und so. Ja, aber das ist auch, gut, das sind so die zwei Herzen in einer Brust, die man hat. Ne? Deswegen finde ich auch die Situation, dass du mich jetzt irgendwie hier so ausquetscht wie eine Zitrone. Ne? Sehr schön.
Ja, du hast ja schon viele, viele Experten interviewt in den 30 Jahren, die du das jetzt schon machst.
Ja.
Wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, gerade vielleicht in Richtung Gesundheitsbereich, gibt es dann vielleicht auch einen Widerspruch oder der häufigste Widerspruch, der dir so aufgefallen ist?
Ich kann dir eins sagen, was ich irre finde, ist, sag mal, wenn ich jetzt nur diese 30 Jahre Morgenmagazin mit vielen Gesundheitsthemen natürlich auch immer mal wieder und mit vielen Sportärzten natürlich auch geredet, in verschiedenen Phasen dieser Zeit. Und das sind ja 30 Jahre. Das ist, wir haben jetzt 2025, es war 1995 oder 96 habe ich angefangen. Was ich allein in dieser Zeit an Gesundheitsthemen immer mal wieder gedreht, verändert, neu aufgekommen ist, das ist der Hammer, finde ich. Und wie immer wieder neue Dinge plötzlich wieder auftauchen, wo du denkst, ach guck mal, jetzt haben sie plötzlich den Kirschsaft bei der Tour de France entdeckt und so. Also wie jetzt momentan es gewesen ist bei der Tour de France, wo dann irgendwie alle Fahrer Kirschsaft hinterher trinken, weil der ja zellulär so super wieder regeneriert und sowas. Da denke ich, hättest du vor 1995 den Fahrern bei der Tour de France erzählt, sie sollen Kirschsaft trinken, hätten die gesagt, mal, spinnst du eigentlich? Jetzt ist es plötzlich der Kirschsaft. Was sich so verändert, was die Leute, was Experten oder Mediziner oder Studien meinen, herausgefunden zu haben, es gibt einen anderen Tag wieder die nächste Studie, die genau dieser Studie wieder widerspricht und so. Und du musst abwarten, bis sich bestimmte Dinge manifestieren, also wirklich durchsetzen. Gibt es Langzeitstudien zu irgendwas? Ist es wirklich irgendwie so, dass man sagen kann, ja, nach 20 Jahren kann man sagen, es ist so, wie es ist. Dieses schnelle Aufspringen auf Züge, wieder abspringen vom Zug. Aber du weißt, was ich meine. Es ist so, dass dann Leuten immer suggeriert wird, das, was ich da gerade mache, ist nicht richtig. Mach das andere, das ist viel besser. Ja? Und dann 2 Monate, 3 Monate später ist was anderes wieder besser als das, was vorher besser war. Und dann springst du immer von einem Zug auf den nächsten. Und da würde ich auch immer sagen, das habe ich gelernt durch diese lange Zeit der Begleitung. Entspannt bleiben. Bestimmte Dinge werden sich nicht ändern. Bestimmte Dinge werden sich immer ändern, dadurch, dass sie aufs Trapez gebracht werden. Aber die wesentlichen Bestandteile sind gleich geblieben.
Was sich bewährt hat, das können wir aber in dem Buch nachlesen, der Männergesundheitscode. Wenn du nur einen Gesundheitstipp aus eurem Buch weitergeben dürftest, welcher wäre das?
Wirklich nur einen?
Nur einen.
Da müsste ich den persönlich mir wichtigsten eigentlich weitergeben. Ne? Also alle würden wahrscheinlich jetzt denken, jetzt sagt er die Vorsorge, ne? Oder er sagt irgendwie hier Sport treiben, Bewegung. Der wichtigste Aspekt ist, finde ich, wie sehe ich die Welt? Wie sehe ich die Welt für mich in Zukunft? Wie sehe ich die Welt um mich rum, mit meiner Familie, mit meinem nahen Kreis? Bin ich da glücklich? Bin ich da nicht glücklich? Was kann ich an mir noch tun, damit die anderen auch zufrieden mit mir sind oder umgekehrt? Diese Psychologie des Lebens, die sollte man bearbeiten. Und dann, glaube ich, werden sich viele Dinge, die in diesen anderen Bereichen liegen, auch von selber erledigen. Also die Frage der Einstellung, das Mentale ist für mich wirklich eine zentrale Form, nicht nur bei Sportlern, sondern auch bei Nicht-Sportlern oder Wenig-Sportlern. Wie gehe ich in der Welt umher? Und da ein bisschen entspannter, toleranter mit anderen umzugehen, respektvoller miteinander umzugehen und auch mal zuzulassen, dass jemand dir was sagt, zu reflektieren, was mache ich vielleicht falsch, mehr ins Gespräch wiederzukommen. Ich glaube, dann würden viele Dinge einfacher werden, auch in vielen Beziehungen. Also nicht in der Paarbeziehung, sondern generell in der Beziehung zu Menschen und damit auch wieder einfacher zu verstehen. Und dann würde auch mehr Kompetenz entstehen, ja, mehr Bildung insgesamt. Und das würde ich mir wünschen. Das ist sozusagen so eine Grundhaltung von mir und auch von Ingo, glaube ich. Und das andere sind so Detailfragen, aber generell ist es so, glaube ich, die Einstellung, wie will ich leben und wie kann ich es schaffen, auch den anderen gegenüber sozusagen auch mal einen Schritt zurückzutreten. So, ne? Also ich muss nicht immer Erster sein. Ich muss nicht immer nach vorne gehen. Ich kann mich auch mal gehen lassen. Ich kann auch mal weinen. Ich kann auch mal irgendwie meine Ängste schildern und so. Das ist für Männer ganz wichtig, dass die sich da auch nochmal selber hinterfragen. Ne? Das fände ich schön, wenn das funktioniert.
Das sind schöne Worte, die nehme ich für mich auch mit in die Zeit nach diesem Gespräch. Dich findet man auch online in anderen Podcasts. Du hast einen hörenswerten Podcast mit Ingo Frohböse zusammen. Titel ist Die wundersame Welt des Sports. Da habt ihr roundabout 50 tolle Folgen produziert. Die gibt's auch immer noch, verlinke ich.
Genau.
Und ich glaube, ihr habt auch ein neues Projekt gerade am Start, ne? Worum geht's da?
Genau, es gibt ein neues Projekt, das sich so ein bisschen auch mit Langlebigkeit bei Männern und mit diesen Buchthematiken beschäftigt. Wird mit Ingo Frohböse sein und mit Gerd Wirz, der Neurophysiologe, und wir kümmern uns ein bisschen um die Frage, wie schafft man es als Mann möglicherweise ein bisschen mehr Langlebigkeit zu schaffen? Wir haben ja hier schon gelernt, 5 Jahre hängen uns nach? Und wie schafft man es eigentlich, gesund zu altern, ohne dass man zu alt werden muss? Also das ist ja auch so, muss ich wirklich alt werden, ganz alt werden? Das ist ja Quatsch, eigentlich muss man es nicht. Sondern man muss ja gesund alt werden. Dann erst macht es ja Sinn und da kümmern wir uns ein bisschen drum.
Schön, auch das verlinke ich. Da sind schon einige hörenswerte Folgen auch erschienen und finde ich toll, dass ihr das auch weiter produziert. Da Hörempfehlung für alle, die euer Buch hören wollen, der Männergesundheitscode, auch das wird verlinkt, gibt es als Hörbuch, gibt es als E-Book, gibt es als gedrucktes Exemplar. Und Peter, du hast das letzte Wort. Du kannst auf allen Smartphones der Welt eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Wie hatte Michael Jackson immer noch gesagt nach jedem Konzert? I love you all.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.